Und ich sage schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, das Lohngleichheitsgesetz soll für mehr Transparenz und dadurch auch für mehr Gerechtigkeit in den großen Unternehmen sorgen. Ist so ein Gesetz denn überhaupt der richtige Weg dafür?
Also da kann man wirklich gespaltener Meinung sein. Man kann sagen, ja, dieser Transparenzschub ist an sich schon ein Erfolg. Das ist ja eine kulturelle Frage, beispielsweise in skandinavischen Ländern. Da werden ja die Verdienste sogar im Internet veröffentlicht, sodass sie gucken können, was ihr Nachbar verdient. Davon sind wir ja nun ganz, ganz weit weg. Und insofern könnte man das positiv sehen. Aber was ist denn das Ziel dieses Gesetzes? Man behauptet ja, es gäbe also große Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern. Und diese würden im Ergebnis durch dieses neue Gesetz jetzt also reduziert werden können. Und da kann aus zweierlei Hinsicht ein großes Fragezeichen gemacht werden. Erstens gilt das ausschließlich nur für sehr große Unternehmen. Die meisten Menschen arbeiten aber in Unternehmen, die gar nicht von diesem Gesetz betroffen sein werden, also in kleineren Unternehmen. Und dann kommt hinzu, dass das natürlich auch Aufwand ist, dass das eine bürokratische Belastung ist in diesen Unternehmen, dann da entsprechend vorzugehen und man sich die Frage stellen muss, lohnt sich das wirklich? Weil gerade in diesen großen, ganz großen Unternehmen haben wir doch in aller Regel beispielsweise auch eine sehr ausgebaute betriebliche Mitbestimmung über Betriebsräte oder Personalräte im öffentlichen Bereich, sodass man da zweifeln kann.
Aber schauen wir trotzdem mal, was das Gesetz für die Betroffenen in dem Fall bedeuten würde. Wenn ich jetzt herausfinde, dass meine männlichen Kollegen deutlich mehr verdienen als ich, kann ich dann dem neuen Gesetz zufolge auch damit mehr Geld fordern? Beziehungsweise wie geht es denn weiter, wenn ich weiß, ich verdiene weniger?
Ja, das ist eine spannende Frage der Folgewirkungen. Was Sie in dem Moment dann erst einmal nur in Anführungsstrichen wissen, ist, dass es dort einen Gehaltsunterschied gibt. Und dann müssten Sie zu Ihrem Arbeitgeber gehen und sagen, pass mal auf, hier ist eine ungleiche Entlohnung, liegt hier vor. Und wenn der Arbeitgeber sich dann verweigert einer entsprechenden Anpassung, dann müssten Sie Ihren Arbeitgeber verklagen. Und man erhofft sich jetzt sozusagen, dass bei diesem Klageweg dann das Vorliegen dieser Zahlen dann Ihnen eine bessere Klagemöglichkeit eröffnet. Aber Sie müssen gegen Ihren Arbeitgeber klagen.
Und der Arbeitgeber, der wird sich das natürlich genau überlegen. Und schon jetzt gucken wir, dass zum Beispiel beim Mindestlohn gemacht hat, welche Schlupflöcher es da gibt. Ist da schon absehbar, an welchen Stellen die Unternehmen auch eben über 200 oder 500 Mitarbeitern um diese Regelung herumkommen?
Was für den einen ein Schlupfloch ist in der Wahrnehmung, kann aus der Wahrnehmung des Betriebes ein berechtigter Unterschied sein. Ich mache das mal deutlich, die Bundesfamilienministerin hat sich durchgesetzt, wohl im Gesetzentwurf, dass die Unternehmen nicht nur über das Grundgehalt Auskunft geben sollen zwischen vergleichbaren Kollegengruppen, sondern auch über zwei weitere Gehaltsbestandteile, wie beispielsweise Boni oder Dienstwagenanspruch. Und da fängt das Problem jetzt schon an. Also was zum Beispiel für zwei weitere Gehaltsbestandteile nehmen die Unternehmen damit auf, weil nur mit dem Grundgehalt, das ahnt man wohl im Ministerium, kann man relativ wenig anfangen, weil die tatsächliche Bezahlung dann von diesem Grundgehalt doch sehr stark abweichen kann. Aber da könnten Sie, wenn Sie wollten, natürlich durch eine entsprechende Gestaltung dann auch als Arbeitgeber bestimmte Dinge nicht transparent machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass bei bestimmten Zulagen man ja wirklich auch die Frage stellen muss, ist das jetzt nicht eine Zulage, die aufgrund der individuellen Leistung erbracht wird und warum soll die gleich sein zwischen zwei Beschäftigten, die dann unterschiedliche Leistungen bringen?
Es heißt vor allem von vielen Unternehmen, die männlichen Kollegen würden besser verhandeln. Man kann ja in vielen Branchen die Löhne frei verhandeln. Jetzt ist ja der Fall gesetzt, dass man eben nachverhandeln könnte, gucken, wie die Kollegen bezahlt werden. Würde denn das auch automatisch heißen, dass die Frauen dann unabhängig davon, ob sie klagen oder nicht, aber auch mehr Geld einfordern würden?
Ja, das ist eben eine nicht beantwortbare Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Ich will es mal so sagen, die Hoffnung des Gesetzgebers ist, dass die Frauen in dem Moment, wo sie erfahren, dass es überhaupt einen Vergütungsunterschied der geschlechterbedingt es gibt, dass sie dann diese Information benutzen, um entweder sozusagen im Eskalationsfall sogar den Arbeitgeber verklagen oder aber im Normalfall in Verhandlungen entsprechend deutlicher auftreten und auch eine entsprechende Vergütung einklagen gegenüber ihrem Chef. Aber ob das passiert in der Wirklichkeit, in der betrieblichen Wirklichkeit, da können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur ein ganz dickes Fragezeichen dran machen. Und ich wäre mir ehrlich gesagt auch in vielen Fällen nicht sicher, dass das Wissen um Gehaltsunterschiede dazu führt, dass die Frauen jetzt auf einmal mindestens genauso fordernd verhandeln wie die Männer, wenn das wirklich ein Grund sein soll für diese unterschiedliche Bezahlung.
Und schauen wir zum Schluss nochmal über die Grenzen Deutschlands hinaus. Im europäischen Vergleich ist ja schon auffällig, dass in Deutschland die Lohnunterschiede quantitativ und auch qualitativ größer sind als in vielen Nachbarländern. Liegt das eben nur daran, dass bei uns es nicht genügend Gesetze gibt, die ja jetzt nachgereicht werden? Oder gibt es da auch andere Stellschrauben, die offensichtlich gesellschaftlich gedreht werden müssen?
Also das ist der entscheidende Punkt, auf den man den Finger legen muss. Es wird ja auch jetzt in der Berichterstattung immer gesagt oder so schnell zitiert, es gäbe einen Lohnunterschied von 21%. Wenn man dann genau hinguckt und sagt, wir können ja jetzt hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wenn man wirklich guckt, unterschiedliche Teilzeitanteile und Führungspositionen differenziert, dann bleibt eine Lohnlücke von etwa 7% über, die auch in anderen Ländern durchaus teilweise erreicht oder überschritten wird. Die sind schon schlimm genug, aber auch da muss man wieder genau hinschauen. Das ist in bestimmten Branchen der Fall, in bestimmten Betrieben, wo es zum Beispiel oft keine Betriebsräte gibt. In vielen Branchen gibt es eigentlich keine Lohnungleichheit mehr, in anderen ist sie relativ stark. So, und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Wir wissen aus der Forschung, der Knackpunkt in Deutschland ist der Punkt, wo Frauen eine Familie gründen und ein Kind in die Welt setzen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir nicht nur, was Vollzeitarbeit angeht, sondern auch, was die Bezahlung angeht, mittlerweile sehr gleiche und vergleichbare Verhältnisse. Der Bruchpunkt in Deutschland ist in dem Moment, wo eine Frau in Deutschland ein Kind bekommt, sackt sie ab. Und zwar, sie sackt dann oft so stark ab in der Einkommenshierarchie, dass sie das ein Leben lang nicht mehr aufholt, weil die Zeit, wo sie beispielsweise aussetzt, nicht arbeitet, also nicht erwerbsarbeitet, ziehen die Männer auf der Karriereschiene an ihnen vorbei. Und diese strategische Lücke, die ist in Deutschland ganz besonders ausgeprägt. Und da müsste man eigentlich wirklich herangehen, wenn man substanziell die Lücke am Ende schließen wollte.
Sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell über das neue Lohngleichheitsgesetz, das heute vom Bundeskabinett besprochen wurde. Und wir haben es ausführlich jetzt mal auseinandergenommen. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.